beginnen, oder? Also frage ich Sie, was fehlt jetzt noch? Genau, die Zuversicht. Zuversicht ist eine Frage der Geisteshaltung, eine Art Fitnessübung für die Seele. Und der denkbar größte Experte hierzulande für gedankliche Dehnübungen dieser Art ist Ulrich Schnabel. Er ist studierter Physiker, er ist preisgekrönter Wissenschaftsredakteur bei der Zeit und er hat vor 10 Wochen erst das wirklich kluge und unterhaltsame Buch Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit vorgelegt. Hallo Ulrich Schnabel, Gabor Steingart hier.
Hallo Herr Steingart, grüße Sie.
Ich dachte, Sie können uns ein bisschen verraten, wie man zu dieser inneren Kraft der Zuversicht kommt.
Ein Tipp ist zum Beispiel, sich an die Fahrstunde zu erinnern. Was hat der Fahrlehrer geraten, wenn man mit dem Auto von der Straße abkommt und auf einen Baum zufährt? Bloß nicht das Hindernis fixieren. Also nicht auf den Baum starren, sonst fährt man direkt drauf zu, sondern ein bisschen zurücklehnen, auch wenn das in der Situation schwerfällt, und versuchen, Überblick zu gewinnen und mögliche Ausweichmöglichkeiten zu finden. Und das ist sozusagen dieses Geheimnis der inneren Freiheit, dass wir uns nicht von den äußeren Ereignissen so gefangen nehmen lassen, also nicht permanent auf Donald Trump und seine Tweets starren zum Beispiel, sondern uns mehr an die Dinge erinnern, die uns von innen her Kraft geben. Also sagen wir mal, die Dinge, die uns wichtig sind, was uns Sinn gibt und so weiter.
Was sagt die Wissenschaft denn darüber, was in unserem Kopf passiert, damit Zuversicht oder aber auch das Gegenteil von Zuversicht als Gefühl entsteht?
Also in unserem Gehirn werden negative Ereignisse vordringlich bearbeitet, kann man sich vielleicht aus der Evolutionsgeschichte erklären. Also diejenigen, die sozusagen hinter jedem Busch den Säbelzahntiger vermuteten, haben eher überlebt als die ganz Sorglosen. Deshalb achten wir ganz instinktiv mehr auf Gefahren. Und solange wir uns in einem überschaubaren Umfeld bewegen, ist das ja auch völlig okay. Das Problem ist nur in der Globalisierung, wo wir sozusagen durch die Medien über sämtliche Büsche der Welt sozusagen informiert werden, um mal metaphorisch zu sprechen, da wird das natürlich zu einem fatalen Mechanismus, weil die Angst überproportional steigt. Also wir sehen überall permanent Gründe zur Angst, und um sowas wie Zuversicht zu entwickeln, muss man sozusagen richtig ein bisschen sich bemühen. Ja, also Angst bekommt man automatisch, für die Zuversicht muss man leider etwas tun.
Ist die chemisch neurowissenschaftlich nachweisbar? Gibt es dafür ein Gen oder gibt es dafür eine Substanz? Wir kennen das ja alle aus dem Freundeskreis und aus auch beruflichen Zusammenhängen. Es gibt Menschen, die haben einfach mehr Zuversicht in sich, und es gibt Leute, die sind schon bei kleinsten Kleinigkeiten verzagt, pessimistisch und negativ.
Das stimmt. Also es wahrscheinlich gibt es eine genetische Disposition, auch wenn die Genforschung noch nicht das Zuversichtsgen entdeckt hat. Ich würde auch bezweifeln, dass es da ein einzelnes gibt. Es gibt leider auch nicht die eine Substanz, die man einnehmen kann, um dann prompt zuversichtlich zu werden. Also was ich sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, was wirklich hilft, ist, Geschichten von Leuten zu lesen, die unter schwierigen Bedingungen zuversichtlich waren. Also was weiß ich, Nelson Mandela im Gefängnis oder Stephen Hawking, wie er mit seiner Lähmung umgeht. Also wenn man solche Geschichten liest oder sich mit solchen Geschichten beschäftigt, das macht was mit einem. Das zeigt einem auch die eigenen Probleme oft in einem etwas anderen Licht. Also das kann ich nur empfehlen.
Zum Beispiel die Geschichte von Stephen Hawking. Auch wenn wir uns nicht vorstellen möchten, in dieser Situation zu sein, gerade durch die extreme Krankheit dieses dann ja so bedeutsamen Wissenschaftlers gewinnt diese Geschichte an Kraft, an Vitalität und eben auch an Hoffnungsgehalt. Was genau lehrt uns die Lebens- und Leidensgeschichte von Stephen Hawking?
Ich habe Stephen Hawking mal interviewt und ich habe mich immer gefragt, was gibt ihm diese Kraft? Und wenn man ihn danach gefragt hat, hat er selber gar nicht so viel darüber gesprochen. Auch in seinen Memoiren steht nicht viel. Der hat immer lieber über Physik gesprochen. Und ich glaube, das ist aber schon ein Schlüssel, weil es gab etwas, das ihn mehr interessiert hat als die eigene Person. Ja, und das war bei ihm die Astrophysik, was jetzt nicht heißt, dass wir alle Astrophysik betreiben sollen. Aber der hatte was, was ihn sozusagen, was ihm wichtiger war als das eigene Wohl und Weh. Und ich glaube, das ist schon mal ein Schlüssel zur Zuversicht.
Zuversicht und innere Freiheit, sagen Sie auch in Ihrem Buch, sind Begriffe, die zusammenhängen. Erklären Sie mal den Zusammenhang zwischen Zuversicht und innerer Freiheit.
Es gibt einen schönen Satz von Vaclav Havel, der mal gesagt hat, es geht nicht um die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern um die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, der diese Wichtigkeit der inneren Freiheit ins Spiel bringt, ja, dass wir auch etwas dann verfolgen, wenn wir gar nicht wissen, wie es ausgeht.
Das Gegenteil von Zuversicht, würde ich jetzt mal sagen, ist Pessimismus, richtig?
Ja, ja.
Nun brauchen wir vielleicht ja den Pessimismus, um die Welt besser machen zu können. Also wie hängt das zusammen? Wie notwendig ist als Gegenspieler, als dialektisches Gegenstück zur Zuversicht dieser Pessimismus?
Ich würde es nicht Pessimismus nennen. Ich würde eher sagen, es braucht den kritischen Blick auf die Probleme und auch auf die ganzen Schwierigkeiten, die vor uns liegen. Also Pessimismus ist ja häufig so ein ohnmächtiges Gefühl. So, ich kann gar nichts tun. Die ganzen Probleme sind so überwältigend, dass uns nur der Untergang bleibt. Von daher wäre ich mit dem Pessimismus so ein bisschen vorsichtig. Aber so eine gesunde Kritikfähigkeit und manchmal auch so ein Schuss Negativität, würde ich auch sagen, ist absolut notwendig, um voranzukommen.
Hat die Deutschen ja groß gemacht, ökonomisch jedenfalls. Ja. Der Economist hatte neulich mal die Schlagzeile Vorsprung durch Panik. Und die hat er auf Deutsch gemacht, die Schlagzeile, weil er uns Deutsche damit beschrieben hat.
Vorsprung durch Panik ist natürlich eine journalistische Zuspitzung. Ich würde eher sagen, Vorsprung durch Angst trifft es vielleicht ein bisschen eher, weil in der Panik sind sie ja kopflos. Da rennen sie weiß Gott wohin und wissen gar nicht mehr, wo sie hingehen. Aber die Angst, die dann zu einer Vorsorge führt. Natürlich ist das ein massiver Antrieb, aber wenn Sie nur Angst haben und nicht auch gleichzeitig die Hoffnung, dass Sie auch mit Ihren Handlungen etwas bewirken, dann kommen Sie auch nicht voran. Dann bleiben Sie in der Angst stecken. Das erleben wir ja zum Teil auch in manchen Parteien derzeit, die eher wieder in die Vergangenheit wollen als nach vorne. Das finde ich auch nicht so hilfreich.
Wie vermittelt man Kindern Zuversicht, die ja für, sagen wir mal, unser Gespräch schon so nicht erreichbar sind, aber gleichzeitig für das Thema ja sehr wohl erreichbar sein müssen. Wie vermitteln Sie als Vater Zuversicht?
Also eine ist 3 und eine ist 12. Ich habe 2 Töchter und die 3-Jährige, die hat so eine ganz ungebrochene Lebenszuversicht. Und wenn man dann zum Teil so ein bisschen abgekämpft aus der Redaktion nach Hause kommt und die ganzen Weltprobleme im Kopf verwälzt und dann kommt die Kleine an mit ihrer völlig ungebrochenen Freude, ja, dann lerne ich was von ihr und nicht umgekehrt. Der muss ich gar nicht von Zuversicht erklären, weil die sozusagen ganz positiv an das Leben rangeht. Und bei der 12-Jährigen geht es mal so hin und her. Also mal bin ich eher derjenige, der versucht, ihr ein bisschen was rüberzubringen, mal sie mich. Also da sind wir sozusagen auf Augenhöhe. Es ist ein sehr interessanter Prozess, ja, weil mal ich der Zuversichtlichere bin und mal sie. Aber ich glaube, wir können da beide voneinander was lernen.
Aber ich lerne aus dem Gespräch, dass man Zuversicht nicht, wenn sie zwingend nicht in einem selber angelegt ist, wie man sie sich eben auch von Freunden oder eben auch von den eigenen Kindern abschauen kann und sich einfach anstecken lassen kann.
Absolut, ja, das ist sehr schön, dass Sie sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Zuversicht allein zu entwickeln. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gut geht. Also Zuversicht hat für mich auch ganz stark mit der Verbundenheit mit anderen Menschen zu tun, ja, mit der Familie oder auch mit Arbeitskollegen oder Leuten, die uns inspirieren. Wir sind sozial. Und natürlich ist das auch ein soziales Phänomen. Und wenn Sie zuversichtliche Freunde haben und mit denen Zeit verbringen, dann springt das in der Tat ähnlich auf Sie über wie die Grippeviren in der U-Bahn.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein wirklich tolles, zuversichtliches und gesundes neues Jahr. Ulrich Schnabel war das. Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit.
Danke, danke Ihnen auch und frohes Neues, genau.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz sein Name das Jahr mit der trübsinnigen und leicht apathischen Ankündigung eröffnet, die fetten Jahre seien vorbei. Den Mann hat man zwischen den Jahren wohl in Pessimismus gebadet. Im selben Interview kündigt er an, er traue sich die Kanzlerschaft zu. Jetzt kann man ja nur hoffen, dass diese beiden Ankündigungen nicht zusammengehören. Olaf Scholz, Ihr Garant für 7 magere Jahre. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, das fleißige Morning Briefing Team und Ihr Gabor Steingart.